Das ist der TKM Podcast, der veterinärmedizinische Podcast von und rund um die Tierklinik Mittelland.
Hallo zusammen, hier sind wir endlich wieder mit dem TKM Podcast mit einer neuen Folge. Ich weiss, wir haben jetzt eine längere Zeit ein bisschen schwimmen, ein bisschen warten auf unsere nächste Folge, aber jetzt sind wir endlich wieder da. Fleur und Joe, du bist auch wieder da. Schön, dass wir mal wieder zusammen im Büro hocken und etwas aufnehmen können.
Ja, sag nichts, Jan. Es ist eine lange Zeit her, seit wir das letzte Mal hier gesessen sind. Gell? Ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen.
Ja, ja, vor allem lange Zeit gehabt nach dir.
Ja, ich nach dir auch, aber du bist ja nie da. Du hast ja ständig Ferien.
Ja, genau. Das letzte Mal Ferien hatte ich irgendwie vor etwa 3 Monaten gehabt.
Ja, und Feste musst du organisieren im Seeland und was war noch alles?
Ja, das stimmt, ja. Das waren nicht so richtig erholsame Ferien, aber dann bin ich nicht da gewesen, da hast du natürlich recht.
Genau, ja. Wenn ihr wissen wollt, was Jana so macht in ihrer Freizeit, verfolgt sie auf Instagram. Es ist also sehr, sehr aufschlussreich, man sieht dort immer, wo sie ist und was läuft. Und eben jetzt ist sie heute ausnahmsweise wieder einmal hier in der Klinik.
Merci, Florin. Also, es ist auch so, dass ich also schon mal zwischendurch mal in der Klinik bin. Einfach für das Verständnis von allen.
Das stimmt.
Merci für die Werbung von meinem Instagram-Account. Wird ich dann noch zum Influencer da. Ja, jetzt mal zu unserem Podcast. Also, wir haben heute, was sehr schön ist, mal wieder einen Gast da. Es ist Simon Niederhäuser. Hoi, Simon.
Hoi zusammen. Hoi, Florin. Hoi, Jeanne.
Hoi, Simon.
Es ist sehr schön, dass du da bist. Wir haben immer besonders Freude, wenn wir jemanden da haben, der uns noch ein bisschen besuchen kann und zu einem speziellen Thema ein bisschen genauer Auskunft geben kann.
Jemand, der wirklich daraus kommt und nicht nur einfach ein bisschen redet, so wie wir zwei.
Genau, jemand, der wirklich eine Ahnung hat von dem, was er macht. Ja, Simon, willst du schnell erzählen, wer du bist, was deine Funktion da in der Klinik ist und ja, über was wir heute reden?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich jetzt da endlich auch mal im Kreis der Podcaster darf mitmachen darf. Also, wie schon gesagt, mein Name ist Simon Niederhäuser. Ich bin Tierärztin. Hier in der Klinik habe mich auf Chirurgie spezialisiert. Und ja, da gehört natürlich auch das vom heutigen Thema dazu, nämlich über Kastrationen, wenn wir ein reden. Aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere interessante Eingriffe, die wir machen können. Also, das ist ein Teil, aber wir dürfen auch noch Operationen am Bewegungsapparat machen, an der Rücken, am Thorax, am Bauch. Es gibt ja noch ganz viel, um darüber zu reden.
Genau, Simon, da geht schon wieder an Werbung machen für uns oder für ihre Abteilung, sagen wir mal so. Natürlich gibt es noch ganz, ganz viel mehr, wo man bei uns operieren oder kann machen. Aber wie du schon gesagt hast, wir wollen heute ein bisschen über die Kastrationen reden. Das hat ja auch ein bisschen einen Grund, warum wir über das reden, weil es halt immer sehr viele Fragen, offene Fragen gibt. Gerade wenn es darum geht, dass man den jungen Hund oder das junge Büssi dann mal bringen zum Kastrieren, dann haben wir dann von den Besitzern halt immer ein bisschen die ähnlichen Fragen. Und mit denen Fragen, wenn wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen aufräumen. Oder auch mal, von der Simon ein paar Antworten bekommen.
Ist ja auch zum Teil sehr ein emotionales Thema, Kastrieren, gell? Vor allem für die Männer und ihre Güte. Nicht ganz einfach.
Ja, das stimmt, das haben wir relativ häufig, gell, Simon? Fällt dir das auch auf?
Ja, gibt es doch immer wieder. Nicht nur bei den Männern.
Wirklich? Also mir fällt das bei den Männern extrem auf. Ich weiss noch, als ich Assistent war, hatte ich mal einen Herrn, ein Italiener, der einen Rüd hatte, der immer wieder Prostata-Probleme hatte. Und dann habe ich irgendwie nach dem 4., 5. Mal, als er das Problem hatte, habe ich ihm gesagt, dass wir müssen jetzt halt wirklich den Rüd kastrieren. Es sei die einzige Möglichkeit, dass der nicht mehr leide. Der ist in Tränen ausgebrochen und hat mit dem Kopf angefangen, gegen die Wand zu schlagen im Sprechzimmer, bis er eine blutige Stirn hatte. Der hat das so nicht können vertragen, dass wir überhaupt nur auf die Idee kommen, seinem Rüd da an die Kronjuwelen zu gehen.
Merci für
das ist im Fall nicht lustig. Das ist nicht lustig.
Nein, das ist überhaupt nicht lustig, das ist so.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Okay. Ja, da sind wir halt vielleicht... wir haben ja da keine Kronjuwelen. Wir können da vielleicht nicht so mitreden, was das mit einem macht.
Gehen wir vielleicht ein bisschen unemotionaler an die ganze Geschichte.
Genau, ich habe so das
Gefühl. Nein, aber es ist absolut so. Es gibt sehr viele Fragen rund um Kastration, wenn und ja, man merkt es auch häufig die Leute ein bisschen verunsichert sind, weil es auch so viele Meinungen draussen gibt. Oder je nachdem, wenn man den Tierarzt fragt oder vielleicht die Hundetrainerin oder die Ernährungsberaterin, gibt es da noch halt verschiedene Ideen.
Ja, wenn du jetzt gerade den Zeitpunkt von der Kastration angesprochen hast, dann müssen wir doch dort mal schnell einhängen. Also, das ist ja ein Riesenthema. Wann kastriert man Hündinnen, Rüden, Kätzinnen,
Kastriert man sie überhaupt?
Kastriert man sie überhaupt, genau. Gibt es einfach eine einfache Antwort zu dem? Gibt es eine Antwort, wo du sagst, ja, man sollte sie dann zu diesem Zeitpunkt kastrieren?
Nein, die Antwort gibt es leider nicht. Und je länger dass man darüber forscht, desto mehr merkt man, dass es eigentlich auch nie wird geben. Also, ich versuche den Leuten immer zu sagen, es gibt wie verschiedene Ansätze der Kastration. Das eine ist die medizinische. Was können wir präventiv machen für das Tier oder was nützt, wenn wir ein Tier kastrieren? Welche Erkrankungen hat es denn weniger oder nicht? Und dort können wir sicher sagen, dass jetzt gerade, als Beispiel bei der Hündin, eben haben wir untersucht, was passiert mit Mamatumoren, also Krebs an der Milchleiste, was passiert mit Gebärmutterentzündungen, und die können wir reduzieren mit einer Kastration, wenn man die zum richtigen Zeitpunkt macht. Aber wiederum ist man heute auch, dass man weiter Forschungen macht und sieht, dass vielleicht gewisse Gelenksprobleme bei kastrierten Hunden eher auftreten. Also das mit dem Zeitpunkt wird eigentlich, je länger sie, schwieriger. Und von dem her sind wir heute sicher so, dass wir sehr individuell versuchen, den Ansatz zu wählen. Also das Tier herzustellen, mit den Leuten darüber zu reden, was ist für eine Größe von einem Hund zum Beispiel? Das ist sehr relevant. Was ist es für eine Rasse? Auch ein bisschen, wie schnell wird denn der läufig? Oder nicht jeder Hund wird schon mit 6 Monaten läufig. Also wir sind eigentlich sehr auf einem individualisierten Ansatz heute.
Okay, also das heisst, aber es gibt schon auch Gründe, um zu sagen, aus dem Grund würde man sie lieber früher kastrieren als später. Also jetzt gerade bei den Hündinnen. Gibt es schon Gründe, dass man sagt, ja, allzu spät will man sie nicht unbedingt kastrieren, wenn man schon weiss, dass man sie dann nicht für Zucht oder einsetzt oder dass sie eh keine Jungen haben sollen?
Also wieder aus der medizinischen Sicht kann man sagen, bis zu der zweiten Läufigkeit hat man einen guten Effekt, eben was die Milchdrüsentumoren beinhaltet. Also dort hat man einen guten präventiven Effekt. Und nach der zweiten Läufigkeit hat man den eigentlich nicht mehr. Bei den Gebärmuttervereiterungen, das sind ja Erkrankungen, die man eher bei der älteren Hündin sieht. Das ist etwas, das man schon nicht unterschätzen darf. Also man sieht ja heute regelmässig schwerkranke Hündinnen. Aber das ist dann eher so vielleicht ab 7, 8, wo das wirklich zum Thema wird. Genau, und das ist der medizinische Ansatz. Und dann sehen wir aber auch viel, dass vielleicht eine Hündin eben vor der zweiten Läufigkeit noch sehr nervös ist oder unsicher und noch nicht ausgereift ist im Charakter, wo man sich dann vielleicht gleich dagegen entscheidet, das dann schon zu machen.
Was heisst denn für die frühe Kastration? Also man hat ja, oder früher kastrieren, man hat ja mal eine Zeit lang gesagt, sogar vor der ersten Läufigkeit.
Ja, genau. Eine Zeit lang war man sehr auf dem, dass man eigentlich die frühe Kastration im Sinn von vor der ersten Läufigkeit hat empfohlen hat. Weil man hat gesehen, wenn man das vergleicht, eben die Milchdrüsentumoren bei einer unkastrierten Hündin, die hat im Verlauf von ihrem Leben etwa ein Risiko von 50%, dass sie an so einem Tumor erkrankt. Und wenn man die vor der ersten Läufigkeit kastriert, dann sinkt das Risiko auf unter 1%, also auf sehr, sehr wenig. Und von dort her ist eigentlich die Empfehlung mal gekommen. Und die hat man dann wieder ein bisschen revidiert, weil man hat gesehen, dass es gerade bei grossen Hunden andere Nachteile gibt. Zum Beispiel, dass die schneller inkontinent werden bei Frühkastrationen.
Aber tust du grundsätzlich von Frühkastrationen, also sprich vor der ersten Läufigkeit, abraten?
Nein, es gibt immer noch gerade so kleine Hunderassen. Bei jemandem, der auch sagt, es ist mir zum Beispiel gleich, wenn der einen kindlichen Charakter behaltet, kann man das absolut immer noch empfehlen, weil die haben einen guten Effekt und die haben von der Milchdrüsenkrebsprävention und die haben eigentlich wenig schlechte Effekte. Also je kleiner der Hund, können wir sagen, desto mehr kann man eine frühe Kastration noch empfehlen.
Mhm. Wie ist das zu erklären, wenn man sieht, du hast vorhin gesagt, so, dass sie noch so ein bisschen nervös sind im Verhalten und so weiter. Hat das so ein bisschen etwas mit der Pubertät zu tun, ein bisschen wie bei den Menschen, oder kann man das vergleichen?
Ja, ich glaube, das kann man tatsächlich vergleichen. Die einen reifen ein bisschen schneller als die anderen und ja, das sieht man bei den Hunden auch so.
Okay, also eigentlich kann man ja so ein bisschen sagen, wenn es jetzt ein Hund ist, wo nach der ersten, oder eine Hündin ist, die nach der ersten Läufigkeit schon so ein bisschen ja, gesetzter ist, vielleicht auch, und schon ein bisschen ruhiger wird, dass es halt schon Sinn würde machen, sofort die zweite Läufigkeit zu kastrieren. Vielleicht so ein bisschen zusammenfassend, oder?
Ja, das kann man gut so sagen. Dann gibt es vielleicht so ein bisschen einzelne Rassen, die man dann wirklich erst später würde kastrieren oder sogar gar nicht.
Okay, also wie ist denn das dann bei den Rüden? Also bei den, ist es dort hier ein bisschen gleich? Hat man dort das gleiche Risiko? Also die werden ja nicht läufig, vielleicht muss man das noch schnell erwähnen, aber ist das dort ja nicht ganz vergleichen?
Janine, das muss man nicht erwähnen.
Ja, wenn ich sage, wie ist es denn dort, ist es ein bisschen das gleiche, dann kommt das noch falsch über, als hätte ich keine Ahnung. Nein, aber ist das denn dort auch ein bisschen so? Also kann man dort mit einer früheren Kastration auch etwas entgegenwirken? Oder ist das nicht ganz das gleiche?
Nein, beim Rüden ist es tatsächlich ganz ein anderes Thema, weil der Rüde hat keinen medizinischen Vorteil von der Kastration. Es gibt eigentlich nichts, was wir präventiv verhindern, wenn wir den Rüden kastrieren. Also es ist rein ein verhaltenstechnisches, ja, eine verhaltenstechnische Massnahme. Dass die Leute sagen, eben, der ist irgendwie, halt, hockt überall auf oder ist unkonzentriert oder ist ständig im Bissi-Schmöcken, das stört mich. Aber eigentlich medizinisch gesehen, braucht man den Rüden nicht zu kastrieren. Vom Zeitpunkt her ist dort, ja, kommt es auch ein bisschen darauf an, wie sich der Hund vom Charakter her entwickelt. Also, ich würde heutzutage auch nicht mehr unbedingt empfehlen, ganz, ganz junge Rüden zu kastrieren. Man hat auch gesehen, dass sie vom Wachstum her vielleicht ein bisschen anders sind. Also irgendwo so ein Zeitpunkt umjährig herum ist wahrscheinlich eine gute Empfehlung.
Was ist denn jetzt aus medizinischer Sicht zum Beispiel mit Hodentumor? Ist denn das nicht ein grosses Thema bei Rüden?
Gibt es bei Rüden, ist nicht, also kommt nicht so häufig vor und in den meisten Fällen sind sie gutartig. Darum kann man das auch in dem Moment, wo man sie entdeckt, kann man sie noch entfernen. Es gibt einzelne Hodentumoren, die Auswirkungen haben, die können aufs Knochenmark Auswirkungen haben, weil sie Hormone produzieren. Die sind nicht sehr häufig. Also es ist medizinisch gesehen okay, wenn man die dann, wenn man sie registriert, operiert. Was vielleicht mir noch nicht angesprochen ist, wenn der Hoden nicht abgestiegen ist, also eine Kryptorchid, wenn der Hoden im Bauch geblieben ist bei einem männlichen Tier, dann ist es eine andere Geschichte. Die sollte man tatsächlich entfernen, weil die sonst ein höheres Risiko haben, zum Entarten.
Was macht man denn, wenn man eine Zuchtrüde hat, wo, oder einen Hund hat, den man eigentlich gerne in die Zucht würde nehmen, später, und der hat einen Hoden, der nicht abgestiegen ist? Was ist denn dort? Muss man den würde man ja nicht kastrieren.
Nein, den würde man nicht kastrieren.
Was macht man denn dort mit dem kryptorchiden Hoden?
Also man kann natürlich auch nur einen Hoden entfernen, das ist ja technisch in dem Sinne kein Problem. Ob man dann mit einem Kryptorchid sollte, züchten, das ist dann eine andere Frage.
Genau.
Wieso meinst du, ist das eine andere Frage? Ist denn das ein Problem, wenn der, ich meine, der ist ja zügigsfähig, oder, mit einem Hoden?
Der ist absolut zügigsfähig mit einem Hoden, aber es ist halt etwas, das weitervererbt werden kann und sollte nicht unbedingt ein Ziel sein, dass man dann ja, junge Hunde mit einem Hoden nur produziert.
Also ist ein Kryptochid schon eher ein Zuchtausschluss, oder?
Würde ich so empfehlen, ja. Mhm.
Ja, ist ja eigentlich auch, eben, wenn man jetzt gerade davon ausgeht, dass es etwas ist, das auch weitervererbt werden kann, ja, ist es ja dann wirklich dann auch nicht sinnvoll, wenn man da irgendwie weitermacht. Also von dort her,
Ja, aber wie ist denn das als Tierarzt? Also wenn du jetzt gleich einen Züchter hast oder einen Kunden hast, der verlangt, dass du nur den Kryptochidihoden entfernst, also ist denn das ein Problem für dich als Tierarzt oder ist das sogar irgendwie etwas Unerlaubtes, das zu machen, oder?
Also für mich als Tierarzt ist in dem Sinne das nicht das Problem, das zu machen. Ich würde es aber neu sicher notieren, dass das klar ersichtlich ist, dass es gemacht worden ist, weil von außen sieht man es am Tier ja schlussendlich dann nicht mehr an. Aber wenn dann eben der tatsächlich trotzdem in eine Zucht geht oder irgendwie da Nachkommen entstehen, dass das nachvollziehbar ist, dass es gemacht worden ist.
Aber du beratest in dem Sinn, dass du das nicht empfiehlst.
Richtig.
Und so.
Ja. Ich finde, das ist absolut okay für ein Individuum, um so zu leben, aber um damit zu züchten, das wäre sicher nicht meine Empfehlung. Mhm.
Wie ist denn das jetzt, wenn wir vielleicht noch schnell von den Katzen reden, wie ist denn das bei den Katzen mit dem Zeitpunkt? Also dort haben wir ja häufig immer ein kleines Problem, Katzen gehen raus, die sind halt auch nicht immer unter Kontrolle, also wie bei den Hunden, wo man es manchmal noch ein bisschen vermeiden kann, dass sie entdeckt werden. Das ist ja bei den Katzen eigentlich häufig ein bisschen ein Problem. Was ist denn dort vom Zeitpunkt her von der Kastration, was empfiehlst du dort?
Ja, das ist wirklich so. Bei der Katze ist es ein ganz anderes Thema. Dort reden wir ja vor allem von einer Populationskontrolle, gerade bei frei laufenden Katzen. Und dort macht es absolut Sinn, dass man die früher kastriert als die Hündinnen. Also dort kann man kastrieren ab 6 Monaten. Es kommt immer darauf an, wenn das Kätzchen auf die Welt gekommen ist. Wenn das im August auf die Welt gekommen ist, dann kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich im nächsten Frühling schon rollig werden kann und könnte zeugen. Also dort würde man empfehlen, dass man es vorher kastriert, wenn man es rauslassen will.
Gut, der Fleur hat mich nur gerade angeschaut, als würde er etwas sagen. Bin ich gerade nicht sicher gewesen, ob ich mit dir reinrede. Genau, und bei den, wenn du sagst, so Populationskontrolle, es gibt ja in der Schweiz immer noch sehr viele Katzen, die auch halt einfach ein bisschen unkontrolliert, also nicht einen direkten Besitzer haben, vielleicht auf einem Bauernhof leben, wo man halt das eben nicht so gut tut oder kann kontrollieren. Mit dieser Vermehrung, also ist es dann dort, wir arbeiten ja viel mit so Tierschutzorganisationen zusammen. Erzähl mal, wie ist das so, wie wird das gehandhabt mit diesen Katzen, dass man die Populationskontrollen so ein bisschen machen kann?
Ja, das ist in der Schweiz erstaunlicherweise immer noch ein riesen Thema, dass wir ganz viele wild oder quasi wild lebende Katzen haben, die sich ungehemmt vermehren. Und dort ist eigentlich der einzige sinnvolle Zugang, dass man die wirklich einfangen und kastrieren und dann, wenn möglich, auch wieder am gleichen Ort rauslassen. Weil meistens geht es ja denen dort gut. Es sind häufig schöne Orte, wo die leben, aber einfach wenn man sich mal anschaut, eben wie viel das so eine Katzenmutter pro Jahr kann Junge gebären, oder tut das sich exponentiell, können die sich vermehren, wenn man die nicht kontrolliert.
Wie manchmal können die pro Jahr Junge gebären?
Die können mehrmals pro Jahr Junge gebären, 2 bis fast 3-mal gibt es jetzt, glaube ich, mittlerweile sogar schon.
Ja, bei den Katzen ist es ja so, dass sie auch einen anderen Zyklus haben, das liegt ja auch ein bisschen an dem.
Ja, genau.
Dass man halt wirklich häufig auch viel mehr junge Kätzchen hat, gerade wenn man es nicht unter Kontrolle hat. Ja.
Das ist so. Und dann haben sie manchmal auch noch viele, also grosse Würfe. Und wenn dann da so 10, 20 wildlebende Katzen auf einem Hof sind, dann kann man sich vorstellen, was das in einem Jahr für Kätzchen gibt, die sich dann im nächsten Jahr schon wieder selbstständig vermehren können.
Wie ist denn das bei Hauskatzen? Ich meine, dort, wenn ich jetzt nur Weibli oder nur Männli im Haus habe und die jetzt nicht rausgehen, dann könnte ich auch sagen, die muss ich nicht unbedingt kastrieren. Oder gibt es dort dann auch gesundheitliche Argumente, um ein Büsi zu kastrieren?
Ja, gibt es ein bisschen weniger als beim Hund. Bei den Katzen hören wir dann häufig, dass es mehr das Verhalten ist, während der Rolligkeit, die dann die Leute wirklich stört, halt, wenn sie sehr laut sind und sich nur noch am Boden rumwälzen, dass das unangenehm ist. Sonst können sie grundsätzlich, gleich wie beim Hund, auch so Gebärmutterveränderungen haben im Alter. Was dort vielleicht noch ein Thema ist, früher, ich weiß nicht, wie aktuell es immer noch ist, hat man sehr viel noch die Pillen gegeben, der Katze, oder? Hat eigentlich wie beim Menschen auch so eine Pille, die man eingibt. Und dort haben wir die Erfahrung gemacht, dass man sehr oft ein Problem sieht mit der Gebärmutter. Also so eine hormonelle Verhütung in Form von einer Pille würde ich bei der Kätzin nicht empfehlen oder höchstens nur für eine ganz kurze Zeit, eben wenn man jetzt mal etwas überbrücken muss, bis eine Zuchtkätzin dann soll Junge haben, aber nicht als Dauer. Kastration. So.
Jetzt hast du vorhin noch erwähnt, dass Kätzchen, wenn sie rollig sind, zum Teil sehr laut werden und sehr, sagen wir mal, mühsam sein können, auch in der Nacht.
Ein bisschen aufdringlich.
Aufdringlich. Wie ist es denn? Kann man dann auch zu dem Zeitpunkt, wenn sie jetzt wirklich ausartet haben, den Katz sofort bringen und kastrieren, damit das sofort aufhört? Oder ist das ein Problem?
Das ist nicht eigentlich ein Problem. Also man darf eine rollige Kätzin kastrieren. Das sieht man während dem Operieren. Die Gefäße sind so ein bisschen grösser, weil sie stärker durchblutet sind. Ist aber im Normalfall kein Problem. Und ich habe schon Katzen erlebt, wo man hat probiert zu warten, bis sie nicht mehr rollig sind. Und dann sind sie aber so schnell immer wieder rollig geworden nacheinander, dass man eigentlich immer den Zeitpunkt verpasst hat. Und darum, wenn es so eine Kätzin ist, wo vielleicht eben eine Art Dauerrollung ist, dann darf man das auf jeden Fall machen. Mhm.
Und Pendant dazu, bei der Hündin, ist es dort ein Problem oder je nach Zyklusstand, wenn dass man sie kastriert?
Ja, bei den Hündinnen würde ich es anders empfehlen. Die Hündinnen können bis etwa 120 Tage nach der Läufigkeit noch unter Progesteron sein. Und dort haben wir ein bisschen die Erfahrung, wenn man sehr schnell aus diesen Hormonen rausholt mit der Kastration, dass sie dann einfach gerne in eine Scheinträchtigkeit hinein. Ist häufig nicht eine schlimme Geschichte, kann man auch behandeln mit einem Medikament, aber es ist ein bisschen unnötig. Also bei den Hündinnen würde ich immer 2 bis 3 Monate nach der Läufigkeit warten zur Kastration.
Was ist eine Scheinträchtigkeit?
Eine Scheinträchtigkeit ist etwas, was sich die Hündin, sie zeigt ein Verhalten, wie wenn sie Junge würde bekommen. Das führt dazu, dass sie wirklich geschwollene Milchdrüse haben, zum Teil sogar Milcheinschuss, dass sie irgendwie auch ihre Stofftierchen nehmen und zusammen amüsieren und Näschchen bauen und so. Eigentlich wie sie sich würde vorbereiten auf eine Geburt, aber das ist eigentlich, also ist nur eine hormonell bedingte Geschichte. Das ist nicht, weil sie wirklich trächtig ist, sondern weil sie eben das Gefühl haben, sie sei das.
Mhm. Okay.
Ist das für die Hündin schlimm, wenn sie das ist?
Hey, das ist ganz eine gute Frage. Manchmal, wenn man den Leuten zulässt, hat man schon das Gefühl, die seien gestresst, wenn sie dann so sehr intensiv am Nest bauen sind. Und ja, man hat das Gefühl, sie sind sich wirklich am Vorbereiten auf eine Geburt und dann ist ja eigentlich gar nichts.
Und dann kommt eben dann kein Welpe, ja. Mhm.
Ja, und zum Teil kann ja wirklich, also die können sich sehr verhaltensauffällig sein oder ich habe wirklich auch schon Hündinnen erlebt, die zum Teil fast eine Woche lang nichts gefressen haben, weil sie so unter Stress gewesen sind und so weiter. Also zum Teil, ja, wie du sagst, ja, es ist schon, zum Teil leidet es schon ein bisschen darunter. Ja. Dem kann man ja zum Glück auch eingreifen, wenn es so ist.
Genau. Vielleicht noch schnell eine kleine andere Richtung. Es gibt ja mittlerweile bei der Hündin vor allem 2 verschiedene Arten, wie man sie kastrieren kann. So ein bisschen die...
Darf ich gerade schnell da einfragen? Du redest jetzt von Kastrieren bei der Hündin. Das ist auch immer so eine Frage, oder? Warum? Das heisst doch sterilisieren bei der Hündin und nicht kastrieren.
Ja, das ist sehr, sehr eine häufige Frage. Und kastrieren, es ist noch gut, dass wir das definieren. Oder kastrieren heisst eigentlich, wir tun die Keimdrüse entfernen. Und das ist unabhängig davon, ob die Keimdrüse weiblich oder männlich ist. Also beim Weibli wären das dann die Eierstöcke, die Ovarien, und beim Männli wären das eben die Hoden, die entfernt werden. Und die Sterilisation, das ist, dort tut man nichts entfernen, sondern man tut nur den Weg unterbinden, wo das Ei oder der Samen würde durchgehen. Also da bleiben alle Keimdrüse an Ort und Stelle und dementsprechend auch jedes Verhalten natürlich, was sich zeigt, hormonell, tut sich nicht verändern. Es ist rein der Durchgang, ist dann abgebunden oder durchgeschnitten.
Also macht man das häufig jetzt bei den Tieren? Also bei den Menschen kennt man ja das ein bisschen mehr. Macht man es bei den Tieren auch?
Man kann es bei den Tieren machen. Es wird auch heute schon ein bisschen häufiger mal danach gefragt als früher. Man muss immer gut überlegen, ob es Sinn macht. Oder bei einem Rüd kann das mal sein, wenn man wirklich sagt, man möchte ihm eigentlich die Hormone nicht wegnehmen, der ist gut so im Verhalten, wie er ist, dann kann man tatsächlich den Samenleiter durchtrennen oder ligieren, das ist nicht so ein grosser Eingriff. Bei der Hündin, denke ich mir, macht es meines Erachtens wenig Sinn, weil sie hat einen Eingriff, aber eigentlich hat sie keinen Vorteil davon, oder das Verhalten und die ganzen Krankheiten, die sie haben kann, bleiben gleich.
Okay. Also eigentlich im Prinzip so ein bisschen mehr das Kosmetische und Hormonelle, wo man beim Rüd jetzt sagt, man würde es gerne behalten.
Ja, genau. Ja,
okay. Ja, sonst probiere ich nochmal zu meiner vorherigen Frage.
Entschuldigung, das ist sehr wichtige Frage. Und ich habe da reingegeben.
Kein Problem. Nein, eben wegen den 2 verschiedenen Arten von Kastrationen. Genau. Eben Kastrationen.
Kastration, dort sind wir gewesen, genau. Sind wir abgeschweift.
Ja, genau. ja, aber es gibt also ein bisschen die ältere Variante, ein bisschen die neuere Variante. Willst du das mal schnell ein bisschen erklären, was da so der Unterschied ist?
Also ich gehe mal schwer davon aus, dass du eine laparoskopische versus eine offenchirurgische Kastration ansprechen. Bin ich da richtig?
Da bist du völlig richtig, ja.
Ja. Genau, die laparoskopische Kastration heisst eigentlich, das ist eine Kamera- oder videoassistierte Kastration. Dort ist den Vorteil, dass man einen ganz kleinen Schnitt machen kann und dann mit der Kamera in den Bauch hineinschaut. Und dann durch diesen kleinen Schnitt, da kann man sich vorstellen, der ist etwa einen guten Zentimeter lang, kann man dann die Keimdrüse, eben die Ovarien, entfernen. Das ist für die Hündin sicher schön in dem Sinn, dass sie wenig Schmerzen hat, nur einen kleinen Bauchschnitt hat, sich schnell wieder darf bewegen. Es ist so, wenn man dann die ganze Gebärmutter auch entfernen muss, weil die vielleicht verändert ist oder die Hündin schon ein bisschen älter ist, dann kann man das auch mit der Kamera, aber dann braucht es dann gleich ein bisschen noch einen zweiten, ein bisschen grösseren Schnitt, um das zu entfernen. Die normale offene Kastration ist einfach, da macht man so den Bauchschnitt, dass man das kann reinschauen und rausnehmen kann. Das ist dann dementsprechend ein bisschen länger.
Okay, und du hast jetzt auch gesagt, ob man dann nur wirklich den Eierstock rausnimmt oder den Gebärmutter auch gerade. Gibt es da ohne, also wann nimmt man denn die ganze Gebärmutter mit raus? Was gibt es da für Gründe?
Gebärmutter würde jetzt nur eben bei Hündinnen, die zum Beispiel schon mehrmals trächtig waren oder wo man sieht, die haben eine Veränderung oder sie sind schon einiges älter, dann würde man die mit entfernen. Bei einer jungen Hündin gibt es eigentlich keinen Grund, um die zu entfernen.
Und dann würdest du auch empfehlen, dass wenn man jetzt schon weiss, man muss Gebärmutter rausnehmen, dass man dann eher gerade würde, eine offene, also...
Nicht unbedingt. Ich würde sagen, wenn du jetzt einen Berner Sennenhund hast zum Beispiel, wo gross ist, dann hat der immer noch einen schönen Profit von einer laparoskopischen Kastration. Auch wenn man zwei Schnittchen macht und die Gebärmutter durch den zweiten Schnitt dann entfernt. Wenn du sehr einen kleinen Hund hast, sagen wir jetzt irgendwie ein, zwei Kilo Chihuahua, dann hat der wahrscheinlich nicht so einen grossen Vorteil vom kleinen Schnitt. Also auch der würde es ein bisschen grössenabhängig machen.
Du hast gesagt, sorry, wenn ich dir rede, du hast gesagt, grössenabhängig. Kannst du bei jedem Hund laparoskopisch kastrieren?
Nein, technisch möglich ist es eigentlich bei jeder Grösse, aber so unter 1,5 Kilo macht es nicht mehr viel Sinn, weil das ist der Schnitt, den du brauchst, um offen zu kastrieren, etwa fast gleich gross wie der Schnitt für die Kamera. Mhm.
Okay. Und was sind denn grundsätzlich die Vorteile von der laparoskopischen Kastration?
Ich glaube, einer der grössten Vorteile auch für viele Tierbesitzer ist wirklich, dass man sie sehr schnell wieder freilassen kann. Also ich empfehle schon so 3 Tage, dass man sie ein bisschen ruhiger behaltet. Man muss sich gleich vorstellen, man tut das Gefäß ja abbinden und durchtrennen, einfach, dass der Blutdruck auch die ersten paar Tage nicht so aufgejagt wird. Aber sonst kann man die Hunde eigentlich nach 3 Tagen wieder freilassen und man kann nach einer Woche wieder Sport machen. Und das ist wahrscheinlich fast der grösste Profit, neben dem, dass der kleinere Schnitt halt wenig wehtut.
Aber ist wahrscheinlich ein bisschen teurer, oder?
Es ist ein bisschen teurer, genau. Man muss einerseits das Know-how haben, die Ausbildung dazu, und man braucht ein kleines aufwendiges Instrumentarium, oder mit der ganzen Einrichtung mit der Kamera. Ja, kostet dementsprechend etwas.
Aber wenn ich die richtig verstehe, kann man grundsätzlich schon sagen, in der heutigen Zeit ist es eigentlich ja, besser, wenn man laparoskopisch kastriert, oder?
Ja, ich glaube, das darf man schon so sagen. Aber mit dem Vorbehalt, wenn man jetzt sehr einen kleinen Hund hat, dann ist es vielleicht nicht zwingend nötig, aber so mittel bis gross, ja, finde ich schon, ist ein wesentlicher Vorteil.
Mhm. Was sind denn so ein bisschen, oder was würdest du sagen, was so ein bisschen die häufigsten Gründe sind, warum sich Leute gegen eine laparoskopische Kastration entscheiden?
Also sicher, Kosten ist etwas, das angesprochen wird, weil es teurer ist mit der Laparoskopie. Oder eben vielleicht jetzt ein kleiner älterer Hund, wo man sowieso weiss, Gebärmutter muss raus. Oder etwa auch ein Hund, der schon einen Milchleistentumor hat, oder wo man sowieso einen grösseren Schnitt braucht, um den noch zu entfernen. Dort ja, macht man dann gerne auch eine offene Kastration.
Dumme Frage, kannst du bei den Katzen auch laparoskopisch kastrieren?
Kannst ja, ist möglich. Bei den Katzen gibt es ja so eine spezielle Methode auch mit einem Kastrationshäkchen, wo man wirklich sehr, sehr einen kleinen Schnitt machen kann. Und darum ist der Profit für eine Katze eigentlich, ja, sehe ich nicht, von einer laparoskopischen Kastration. Technisch möglich wäre es.
Mhm. Okay.
Ich mache sonst noch mal schnell einen kleinen Themengump. Ganz am Anfang hast du mal, oder ein bisschen vorher hast du mal gesagt, bei der Katze hat man früher mal noch so Pillen gegeben, die man jetzt halt eben ja nicht mehr gerne gibt. Gibt es denn beim Hund auch etwas, oder gibt es beim Hund etwas, wo man geben kann, anstatt dass man sie einfach wirklich gerade richtig kastriert? ich mal zum, ja, dass man halt nicht muss einen Eingriff machen muss, sondern wo man halt ja, sonst mal mit einem Medikament oder so kann wie chemisch kastrieren.
Ja, absolut. Da ist der Hormonspezialist sitzt vis-à-vis, oder? Hast du etwas dazu sagen?
Ich die Frage beantworten.
Du doch, du die Frage beantworten.
Das wäre mir sehr recht. Du ja, weißt, also, ich bin Chirurg im Herzen.
Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Also man kann medikamentell auch so chemische Kastrationen machen. Grundsätzlich beim Hund gibt es vor allem eine Möglichkeit mit einer Spritze oder mit einem Implantat, das man unter die Haut setzt. Das hat ein bisschen den Vorteil, dass es halt reversibel ist. Also das wirkt eine gewisse Zeit lang, wirkt ja praktisch ähnlich wie eine richtige Kastration, aber ist nach einer gewissen Zeit halt wieder weg. Also sprich, das ist dann wieder ein Normalzustand. Allerdings muss man sagen, die Spritzen, die ich jetzt rede, oder auch das Implantat, sind eigentlich nur für Hunden zugelassen. Das Implantat kann theoretisch für Hündinnen auch benutzt werden, ist aber ein bisschen heikel und ein bisschen komplizierter und hat halt gewisse Risiken. Also mir ist nicht unbedingt empfohlen, das zu machen bei der Hündin. Es gibt bei den Hündin eben, was Simon vorher auch schon angesprochen hat, Läufigkeitsverschiebungen, Spritzen und so weiter. Aber dort ist es ähnlich wie bei der Katze mit der Pille. Also die Risiken für Gebärmutterprobleme oder hormonelle Störungen sind relativ gross und es wird eigentlich in der heutigen Zeit fast nicht mehr gemacht.
Gibt es denn auch etwas mittlerweile Neuwertigeres für Katzen, die eben die Pille so ein bisschen abgelöst hat? Kann man dort auch so ein Implantat machen?
Ja, also theoretisch kann man das Hundeimplantat auch benutzen bei der Katze. Es ist halt sogenanntes Off-Label-Use, also es ist nicht zugelassen für das, aber es ist bei der Katze auch möglich, das zu machen und ja, funktioniert auch.
Okay, und was sind denn da jetzt, also aber du hast gesagt, dass wenn man jetzt so ein Implantat macht, dass es halt eben reversibel ist, also dass es eigentlich das Positive ist, dass es ja nicht gerade endgültig ist. Gibt es da noch andere Vorteile von dieser Art von Kastration, also von der chemischen Kastration gegenüber der chirurgischen Kastration?
Ja, aber man kann natürlich die Operation umgehen mit dem, wenn man Angst hat vor Narkose oder vor der Operation oder grundsätzlich. Das ist ein Vorteil, was ich eigentlich, gut, das geht ein bisschen ins Gleiche rein wie vorher. Was ich einen grossen Vorteil finde, ist bei Besitzern, die unsicher sind, ob sie jetzt ihre Leute wirklich sollen kastrieren und wie er dann ist und so weiter. Dann kann man das, indem dass man das Implantat mal setzt, ein bisschen imitieren für eine gewisse Zeit lang. Und dann sieht man ein bisschen, wie vielleicht das Verhalten sich vom Leuten verändert. Wobei, ich bin nicht immer ganz sicher, ob das wirklich eins zu eins vergleichbar ist, aber es ist eine Möglichkeit. Und manchmal, wenn wir Besitzer haben, die nicht wissen, sollen wir kastrieren oder nicht, dann empfehlen wir das Implantat einmal so zu machen. Und vielleicht hilft es dann nachher, den Entscheid richtig zu fällen.
Ich werde immer noch häufig gefragt, wegen diesen Implantaten, ob dann die Stäbli, die man da drin tut, einfach unter der Haut bleiben. Bleiben die einfach immer unter der Haut, oder?
Nein,
die raus?
Also die bleiben schon eine Zeit lang unter der Haut, aber die lösen sich wieder auf. Und die, ja, also die, wenn jemand schon mal probiert hat, die rauszuholen, Simon hat das wahrscheinlich gemacht, das ist nicht sehr einfach, weil die lösen sich relativ schnell oder fangen sich an, relativ schnell zu ersetzen. Um deine Frage zu beantworten, nein, die sind nach der Wirkungstour sind die eigentlich wieder weg. Das ist nicht irgendein Stück Plastik oder so, das unter der Haut drunter bleibt.
Ja, das ist noch ganz ein wichtiger Punkt, den Florin gesagt hat, das mit dem wieder rausholen. Oder manchmal merkt man dann irgendwie nach zwei Monaten, jetzt will ich es vielleicht doch lieber nicht mehr. Und dann sind die je nachdem wirklich sehr schwierig zu finden, vor allem wenn man sie in den Nackenfalten gesetzt hat. Und dann gibt es manchmal die Meinung, ja, man soll es irgendwo am Bauch, neben dem Bauchnabel zum Beispiel, rein tun. Aber das ist halt, das ist eine relativ grosse Nadel. Das ist ein bisschen unangenehm am wachen Tier. Darum ist sicher das am Nacken ist einfacher zum platzieren, aber es muss man sich ein bisschen bewusst sein. Es ist dann manchmal nicht mehr entfernbar, weil es eben so bröselig wird mit der Zeit.
Mhm. Was ja eigentlich der gut ist, dass es zwei verschiedene von diesen Stäbchen gibt. Eins, das nur ein halbes Jahr lang wirkt und eins, das ein ganzes Jahr lang wirkt. Und wenn man sich unsicher ist, kann man ja dann halt auch zuerst mal das halbjährliche einsetzen.
Genau.
Und man kann es ja dann auch wiederholen, wenn man es noch länger machen will. Das ist theoretisch auch möglich. Ja, genau. Wo es auch noch, du hast noch vorher noch gefragt, wo ein Einsatzbereich ist, ist eben gerade bei Rüden mit Prostataproblemen zum Beispiel, wo man eine Zeit lang einfach die Hormone stilllegen in dem Sinn. Dort kann man es auch noch anwenden, ohne dass man den Rüden gerade kastrieren muss in dem Sinn. Wobei eben mit Problemen mit Kastrieren von Rüden, da habe ich jetzt wieder eine Frage. Simon, Hodenimplantat, ist das auch etwas, was du machst oder wo du schon mal konfrontiert worden bist? Weil ich werde hier und da mal gefragt.
Ja, man wird ab und zu mal gefragt. Das könnte ich jetzt so persönlich nicht wirklich vertreten. Weil es ist, einerseits hast du ein gewisses Risiko, wenn du so ein Implantat reinmachst, überall, wo man ein Implantat reinmacht, kann man grundsätzlich einen Infekt produzieren. Und was ist denn der Profit vom Patient, also vom Hund in diesem Fall. Oder vielleicht ist dann das schöner zum Anschauen im Auge vom Besitzer. Aber
ja, er fühlt sich besser. Er fühlt sich nur als vollständiger Rüde.
Ja, er, genau. Er oder sie. Aber der Hund sagt es halt nicht. Aber ja, ein bisschen mit Vorbehalt, ja.
Das sind Silikonkugeln, die man...
Ja, sie glauben aus Silikon, genau. Ja.
Okay. Das hast du aber noch nie gemacht?
Nein, selber noch nie gemacht.
Und wenn du dich jemand auf das ansprichst, dann tust du auch zuerst gut mit denen reden, dass du den Sender nicht...
Würde ich auf jeden Fall das Gespräch suchen, ja. Und herauszufinden, ja, warum, was ist das Bedürfnis? Oder eben geht es einfach um eine optische Ästhetik oder was genau ist dahinter? Und ich glaube, die meisten Leute wollen ja dann am Schluss, dass es vor allem ihrem Hund wohl ist und würden sich vielleicht dann gleich dagegen entscheiden.
Wenn man so... ein Fazit macht, verstehe ich dich richtig, dass wenn du jetzt eine Hündin hättest selber oder sagen wir, man hat eine Hündin und kommt zu dir in Beratung, man weiß nicht, ob kastrieren oder nicht, dass du sagen würdest, wenn man weiß, man will nicht züchten, also man will keinen Nachwuchs haben, dann ist es eher schlau, die Hündin zu kastrieren.
Ja, ich glaube, ich selber würde meine Hündin immer noch kastrieren, auch mit allen neuen Studien, die es gibt. Ich hätte sie wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch vor der ersten Läufigkeit kastriert. Das würde ich heute vielleicht nicht mehr unbedingt machen. Aber ich finde, wir sehen immer noch einfach sehr viele Tiere, die wirklich schlimme Krebserkrankungen haben an der Milchleiste, die schlimme Gebärmutterverheiterungen haben. Und das habe ich auch das Gefühl, das wird manchmal nicht so ganz wahrgenommen, dass das ja auch wirklich eine lebensbedrohliche Krankheit ist, oder die Pyometra. Natürlich, Gott sei Dank, können wir die meisten Hunde retten, aber die sind wirklich manchmal schlecht zu wegen. Und ich finde, diese zwei Vorteile sind halt schon etwas wert.
Und wie ist es denn beim Rüden? Dort würdest du auch kastrieren, oder?
Nicht zwingend, nein. Das würde ich wirklich sehr von Haltung, oder ist das ein einzelner Rüde, oder muss der in einem Rudel funktionieren? Aber grundsätzlich der Rüde würde ich nicht per se kastrieren.
Jetzt, wenn du Besitzer hast, die Arbeitshunde haben, sei es Polizeihunde, Jagdhunde, Blindenführhunde, was empfiehlst du denen dort? Ich meine, es ist ja noch häufig die Meinung, kastrierte Hunde, oder vor allem Rüden, werden dick, phlegmatisch, sind nicht mehr zu brauchen zum Arbeiten und so weiter. Was empfiehlst du denen?
Ich glaube, auch dort kannst du es wahrscheinlich nicht so pauschalisiert sagen, wie die sich verändern. Das ist sehr individuell. Gewisse verändern sich sehr stark, andere nicht. Gerade bei Rüden, die jetzt Arbeitshunde sind, würde ich sicher genug lang warten. Also die wirklich ausreifen lassen. Das geht ja manchmal bis fast 3-jährig, bis ein Rüde so voll entwickelt ist. Und dort würde ich sicher gut zuwarten mit Kastrieren, wenn man jetzt ein Problem hat. Und bei der Hündin ist wahrscheinlich auch ein bisschen davon abhängig, wenn das die einsatzfähig sein muss, oder wenn das dann jedes Mal auf eine Läufigkeit fällt, ist es wahrscheinlich auch schwierig. Dann ist man vielleicht besser bedient, wenn die kastriert ist. Das ist nicht. Ich glaube, das ist wirklich sehr besitzerabhängig, wie sie damit können umgehen, wenn die Hündin während der Läufigkeit sich halt anders verhalten als sonst.
Mhm. Aber man kann nicht grundsätzlich sagen, zum Beispiel jetzt ich nehme jetzt Beispiel Jagdhund, ist nachher nicht mehr brauchbar zum Arbeiten, wenn du ihn kastrierst. Also vor allem ein Rüde.
Das glaube ich nicht. Mhm. Also ich jage selber nicht, du schon. Du weißt da wahrscheinlich, hast da wahrscheinlich mehr Erfahrung oder Austausch mit Leuten? Was,
nein, eben, ich habe natürlich das in Frage dir entlocken, aber ich bin genau dieser Meinung. Also, wir haben ja sehr viele, ich kenne viele Jagdhunde, die kastriert sind und die bringen Top-Leistungen. Ich kenne Polizeihunde, die kastriert sind. Es ist überhaupt kein Thema. So viele ich weiss, werden auch sehr viele blinde Hunde, Führhunde werden kastriert, wenn sie nicht in die Zucht gehen. Ich hätte jetzt noch nie gehört, dass das dort ein grundsätzliches Thema ist. Weißt du, mit Gewichtszunahme?
Ja, Gewichtszunahme ist tatsächlich ein Thema, weil sie einfach, gerade bei den Hündinnen oder östrogenisches Sättigungshormon, also die haben tendenziell ein bisschen mehr Hunger, wenn das fehlt, und der Grundumsatz sinkt. Also die brauchen weniger Futter für den gleichen Körper aufrechtzuerhalten. Und dort würde ich schon immer empfehlen, bei der Hündin gerade ein bisschen Futter reduzieren, man hat da etwa rund um einen Drittel, und dann einfach gute Gewichtskontrolle machen. Das ist auch nicht immer so. Also ich kenne noch Hündinnen, die ein Leben lang schlank sind und kastriert, die überhaupt kein Problem haben, aber ja, sie neigen tendenziell ein bisschen mehr dazu, schwerer zu werden.
Und dort hat man ja theoretisch auch das Argument, dass der Besitzer das ja eigentlich in der Hand hat, oder? Können sie ja eigentlich steuern, früh genug mit
Futterumstellung. Genau, der wichtige Punkt, ja. Mm. Und dann sicher, was man noch viel darüber diskutiert, sind halt die Fellveränderungen, die gerade bei Hunden, die so eine seidige Unterwolle haben, die können wirklich so ein bisschen lockiges, struppiges Haar bekommen. Das ist etwas, tut dem Hund nicht weh, aber ist halt störend für gewisse Leute. Mm. Und sicher, was wir jetzt noch nicht darüber geredet haben, Nebenwirkung Inkontinenz bei der Hündin, oder? Das kann man sicher auch nicht ganz wegdiskutieren, dass das eine der häufigsten Nebenwirkungen ist, auch vor allem bei grossen Hunderassen, dass die im Alter so ein bisschen anfangen zu tröpfeln. Die meisten kann man ja dann mit Tabletten eigentlich gut einstellen. Also ist meistens nicht ein grosses Problem, aber man muss wissen, kann vorkommen.
Also man kann vielleicht so ein bisschen über alles, wenn man jetzt so ein bisschen ein Fazit würde ziehen, sagen, es kann alles, muss aber nicht.
Ja, es ist wirklich so, ja. Es kann alles, muss aber nicht. Und ich glaube, man muss wegkommen von einer pauschalen Empfehlung rauszugeben. Weil wir haben jetzt über Hunde im Einsatz geredet, über Familienhunde, über junge, alte Rüden, Hündinnen. Es ist so individuell, wie die Leute wohnen, wie sie sich halten, sie sind im Rudel, sie sind allein. Ich denke, die Empfehlung wäre, das Tier individuell zu beurteilen und dementsprechend zu behandeln.
Ja, genau. Und dementsprechend halt auch ein bisschen wegkommen von dieser Vorstellung, dass es einfach eine Empfehlung vom Tierarzt gibt und man sich an die halten kann, wie es vielleicht früher ein bisschen war. Dass man früher zum Tierarzt ist gegangen und der hat das Gleiche gesagt. Und das hat sich ja wirklich schon sehr stark auch ein bisschen verändert. Mhm. Von dem her würden wir sicher empfehlen, einfach, wenn es um das Thema geht, sicher mal einen Beratungstermin abmachen und dann mal individuell besprechen, was am meisten Sinn macht.
Würde ich auf jeden Fall empfehlen, vor allem bei den Hunden. Oder bei den Katzen ist es noch mal ein bisschen anders. Also Katzen in den Katern, die man rauslassen will, die nicht Zuchttier sind, würde ich einfach aufgrund von dem, was wir gesagt haben, auf jeden Fall kastrieren.
Wie siehst du nur noch als Abschlussfrage, was ich auch immer wieder als Thema finde und wo ich auch gut kann nachvollziehen, Risiken von dieser OP. Also beim Rüd ist es ja relativ eine kleine Sache, oder da wird ja der Bauch nicht aufgeschnitten im Normalfall, aber bei der Hündin ist es ja doch eine Bauchoperation und so weiter. Muss ich Angst haben, dass meine Hündin nicht mehr zurückkommt nach einer Kastration? Oder wie gross ist das Risiko heutzutage bei so einer Kastration?
Ich glaube, man darf sagen, bei einer routinierten Person ist das Risiko minimal. Es ist nicht eine Lappalie in dem Sinn. Man muss schon wissen, es hat dort Strukturen, die man muss schonen muss. Aber jemand, der das regelmässig macht, hat ein geringes Risiko. Es kann immer mal, das kann übrigens auch beim Rüd passieren, dass es mal einen Wundinfekt gibt, wenn der Hund halt schleckt an dieser Naht oder so etwas. Ja, das bist du nicht ganz gefeit davor. Und dort ist sicher wichtig, dass man die Leute auch gut aufklärt, wegen eben Wunden abdecken, Kragen oder Body. Aber sonst ist das Risiko vom Eingriff sehr überschaubar.
Also in der heutigen Zeit ist das ein Routine-Eingriff. Muss man nicht eigentlich so ein bisschen beten, dass es dann hoffentlich übersteht.
Nein, das wäre nicht gut. Mhm.
Ja, ich glaube, wir sind auch schon wieder ein bisschen fortgeschritten mit der Zeit.
Das
ich glaube, ich muss da ein bisschen reingrätschen, oder?
Völlig okay. Wir haben jetzt so lange nichts genau. mehr gemacht, darum haben wir heute ein bisschen länger gemacht. Es gibt wirklich eigentlich noch viele Fragen, die wir klären können. Wenn jedes Mal habe ich ein bisschen das Gefühl, wir setzen unser Thema ein bisschen zu breit.
Ja, du, können wir so nächstes Mal ein kleines weniger breites Thema
genau.
setzen.
Genau, nächstes Mal kommt Frau Niederhäuser Teil 2. Also nicht jetzt gerade beim nächsten Mal, aber machen wir dann auch noch.
Ich glaube, das sagen wir jedes Mal, dass wir zu wenig Zeit haben, um über das ganze Thema
ja, zu reden. Ja, wir holen das auch noch nachher. Wir haben ja auch noch viele Folgen vor, oder?
Man merkt währenddem, was es alles für spannende Fragen gibt.
Ja, das stimmt absolut. Wirklich. Dann macht man sich ein Oberthema, hockt zusammen und dann fängt man an, darüber reden und könnte stundenlang über das diskutieren.
Das ist ja so.
Ja, aber eben, ich glaube, an dieser Stelle würden wir uns auch langsam ein bisschen am Ende zuneigen, oder?
Absolut, ja. Ich glaube, ja. heute verzichten wir auf die Zuhörerinnenfrage, wenn wir so genau. weit vorgeschritten sind. Vielleicht können wir ja dann einfach mal eine Q&A-Folge machen.
Ja, das wäre sicher auch noch etwas.
Das wäre
ja.
auch noch spannend.
Dass wir einfach mal alle Fragen können beantworten können, die da so reinkommen, ja.
Wenn vor wir allem, sie dann beantworten können.
Wenn wir dann können, ja. Sonst müssen wir dann für jede Frage einen einzelnen Spezialisten kommen.
Genau, wir holen Simon dazu und dann klappt das schon.
Ja, Simon, merci vielmals, dass du da warst, mit uns das Thema angeschaut hast.
Ja, danke euch, hat richtig Spass gemacht.
Das ist gut, ich muss vielleicht noch sagen, Simon war ein bisschen nervös vorher.
Ich war nervös und hat es auch etwa 7 Mal erwähnt, der genau. schon gegenüber.
Wirklich?
Den ganzen Tag.
Aber es ist doch so ein angenehmes Gespräch.
Es ist sehr angenehm, aber ich habe nicht gewusst, was mir erwartet. Und dann das ist stimmt. noch ein One-Take.
Ja, das ist natürlich so. Aber es ist ja, du siehst jetzt, für den Simon Niederhäuser Part 2 bist du jetzt vorbereitet,
ah,
oder? Du musst jetzt
sehen,
nicht mehr ja, nervös sein. Genau. Ja gut, also, dann bedanken wir uns wieder für alle, die die Folge wieder gehört haben. Es war sehr schön. In der letzten Zeit sind wir eben darauf angesprochen worden, ein paar Mal. Ja, wenn dann die neue Folge kommt und die sind da immer fleissig am Hören und so weiter. Darum ist es jetzt gut, haben wir endlich wieder eine Folge aufnehmen. Merci vielmals all denen, die immer hören. Es freut uns wirklich sehr, das ganze Feedback und Rückmeldungen. Und wir hoffen, dass wir es für die nächste Folge ein bisschen früher wieder arbeiten, für euch wieder etwas zu erzählen. ja, von dem her würden wir uns verabschieden. Oder hast du noch etwas, Fleuru?
Nein, ich wollte mich auch bedanken, vor allem bei dir, Simon, und bei dir, Janine. Hat wieder Spass gemacht. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir nächstes Mal ein bisschen früher wieder dran sind. Und freue mich auf viele Feedbacks von den Zuhörern. Danke vielmals.
Ja, merci auch. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer, wenn ihr unseren Podcast hört.
Das wünsche ich auch.
Und in dem Fall, tschüss zusammen.
Bis gleich, tschüss zusammen.